Martin. Ich kann es gar nicht fassen, ich bin jeder hier. Das hey, Martin. Guter Gottesdienst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Der Predigtext ist heute etwas länger. Nehemia Kapitel 9. Ich habe nur ein paar Verse auf den Zettel abdrucken lassen. Wer noch will, da gibt es auch noch eine Bibel, könnt ihr euch noch holen oder ihr schlagt eure Bibeln gleich mit auf. Ihr wollt euch das ganze Kapitel gehen, aber ich werde dann den Text Stück für Stück lesen, Großteil gleich und den Rest jetzt die Verse dann am Ende. Eine kleine Erinnerung, wir sind ja in der Predigtreihe durch Nehemia und durch Esra vorher. Ich habe jetzt unterbrochen mit Johannes Kapitel 14, das hat auch sehr gut hier reingepasst. Ich habe auch heute in der Lesung Johannes 15 lesen lassen, weil es eben wirklich gut zueinander passt. Wir sind in der Geschichte Israels, sie sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt, sie haben den Tempel wieder aufgebaut, danach unter Nehemia, dem Statthalter, haben sie die Stadtmauer aufgebaut. Jetzt ging es darum, die Stadt wieder zu bevölkern, die Stadtmauer einzuweihen, aber jetzt gibt es im Buch hier Nehemia ein Break, eine Unterbrechung, ein Einschub, also zwischen der Vollendung der Mauer und der Einweihung der Mauer, und da geht es um das Lesen des Gesetzes und wie das ganze Volk wie ein Mann zusammenkam, um das Gesetz zu hören. Und die Reaktion auf das Lesen des Gesetzes war, dass sie alle weinten. Sie waren total betroffen. Und die Führer haben gesagt, nein, jetzt freut euch, seid fröhlich, die Freude am Herrn ist eure Stärke, feiert auch das Laubhüttenfest, das Fest, wo wir daran gedenken, dass Gott uns gerettet hat, dass Gott uns auch täglich versorgt. Aber sie kamen während des ganzen Festes wieder zusammen, um das Wort zu hören. Jeden Tag. Sie haben also wirklich eine ganz intensive Rüstzeit, Freizeit, Bibelzeit erlebt. Tagelang, wochenlang haben sie das Wort Gottes gehört. Und dann, nach diesem Laubhüttenfest, kommen sie wieder zusammen. Und genau in diesem Moment, das ist jetzt der 24. Tag dieses Monats, in dem sie schon so viel erlebt hatten, an diesem Punkt beginnt unser Predigttext. Ab am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Also dieses Weinen, diese Buße, die da ausgebrochen ist, die erstmal verschoben wurde, weil sie erstmal feiern sollten, die kommt jetzt. Die Zeit dafür ist jetzt gekommen. Sie kommen zusammen, in Sacktuch gekleidet, mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünde und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihren Gott während eines anderen Viertels des Tages. Und Gott war so gnädig und hat uns das, was ein Viertel des Tages gedauert hat, in ein ganz kleines Kapitel verhältnismäßig gepackt. Also jetzt kommt dieses Bußgebet. Und Jeshua, Banai, Kadmi, Sebania, Buni, Serebia, Bani, Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zum Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten Jeshua, Kadmi, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebania und Petachia sprachen: Steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Herrn, den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du, Herr, du bist Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel samt ihren ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, und das Herr des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur und Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir gefunden und den Bund mit ihm geschlossen, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt, und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert wie einen Stein in mächtiges Wasser. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht fahren lassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund, als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreich und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sihons einnahmen und das Land des Königs von Hesbon, und das Land Ox des Königs von Baschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz mit allerlei Gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, sie zu bedrängen. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Sie herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deine Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen. Denn du bist ein gnädiger, barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk, seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Bis dahin. Nun, an was hat euch dieser Text, dieses Kapitel erinnert? Ich nehme mal an die Geschichten aus den Büchern Mose, ja? Eben die Geschichten, die die jetzt hier tagelang gehört haben. Vielleicht sind bei euch sogar einige Kapitel, einige besondere Verse wieder in Erinnerung gekommen. Vielleicht hat es euch auch erinnert an so manche Psalmen, wo eben diese Geschichte wiederholt wird, wo wieder Gott damit gepriesen wird. So hast du uns geführt. Oder erinnert euch an die Predigt, die Stephanus gehalten hat, als er sich rechtfertigen wollte, kurz bevor er dann selber gesteinigt wurde, hat er diese ganze Geschichte vorgebracht. Aber vielleicht hat euch dieses ganze Kapitel auch an eure eigene Geschichte erinnert. An deine Geschichte mit Gott. Ja, Gott hat sich über dich erbarmt, hat dir seine Gnade geschenkt, hat dir deine Schuld vergeben und die Antwort war, dass du dich wieder von ihm abgewendet hast und wieder gesündigt hast. Und dann bist du wieder zu Gott gekommen und Gott hat sich wieder über dich erbarmt und hat dir wieder deine Schuld vergeben. Ja, wir kennen das doch, diesen Kreislauf der Sünde in unserem Leben. Dass ich so manche Sünden immer wieder begehe. Dass ich da so meine Schwachstellen habe. Der eine vielleicht mit der Zunge, der andere mit den Augen, der nächste mit den Gedanken, dass er sie nicht kontrollieren kann. Ja, die Begierden in uns, die uns immer wieder fesseln und gefangen nehmen. Und dann fehlt uns die Kraft, diszipliniert zu sein, züchtig zu sein, treu zu bleiben. Dann fallen wir. Und dann sind wir erschüttert. Und dann gehen wir auf die Knie und dann bitten wir Gott wieder um Vergebung. Und trotzdem falle ich wieder in Sünden. Sie lockt mich, ja, diese eigenmächtige Befriedigung meiner Lust, schnelle Hilfe, die mir die Sünde verspricht, die erscheint mir größer und besser und notwendiger als alles, was ich gerade noch eben im Gebet Gott bekannt habe. Manchmal ist es so, dass ich so affektmäßig wieder in die Sünde verfalle. Ich kann mich überhaupt nicht beherrschen. Aber meistens ist es so, dass da ein gewisser Weg dazwischen liegt, ja, zwischen meinem Bekenntnis und der Sünde. Und auf diesem Weg vermische ich dann langsam Gottes Standards mit meinen. Ich lege mir so Erklärungen zurecht. Ich entschuldige verschiedene Sachen, die ich eben tun kann, die ich mir jetzt auch verdient habe, was eben jetzt nicht anders geht. Und dann auf einmal plötzlich bin ich wieder in der Sünde und tue schon wieder das, was ich eigentlich nicht mehr tun wollte. Habe ich schon wieder von Gott abgewendet. Dann bin ich schon wieder erschüttert und traurig. Und ich bete und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Wir kennen doch diese Geschichte. Das ist unsere eigene Geschichte, die Geschichte unserer Untreue. Und ist das nicht das größte Problem, was wir haben im Leben? Nicht die äußerlichen Probleme, sondern dieses Problem unserer Untreue? Die Juden, die mussten damals, seitdem sie wieder in Judäa waren, wirklich große Probleme und Angriffe überstehen. Wir haben das gehört jetzt in den Büchern Esra und Nehemia. Aber all diese äußerlichen Sachen waren nicht wirklich ihr Hauptproblem. Das Hauptproblem war ein innerliches, nämlich ihre Untreue zu Gott. Und ihre Untreue wurde umso deutlicher, als sie im Gesetz Gottes, Gottes strahlende, herrliche, vollkommene Treue erkannten. Und am Ende fassen sie ihre ganze Geschichte mit Gott in diesem einen Vers 33 zusammen. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen. Wir sind untreu gewesen. Und so wie dieser Vers das aufbaut, so wollen wir jetzt auch durch diesen Text gehen. Der erste Punkt lautet heute Morgen, Gott ist treu. In Gottes Treue haben die Juden erfahren in den Zeiten des Wiederaufbaus von Jerusalem. Tag für Tag. Wir haben es ja gehört, wenn ihr euch erinnert, was für große Widerstände da waren. Aber sie haben alles machen können, wie Gott es ihnen verheißen hat, weil Gott ihnen treu zu ihnen war und ihnen geholfen hat. Und jetzt in der Verkündigung des Gesetzes bekommen sie mit und erkennen sie, dass Gott nicht nur in diesen letzten Jahren, seitdem sie wieder hier im Land sind, treu war, sondern in der ganzen Geschichte des Volkes hat er sich als der Treue erwiesen. Und in diesem Gebet kommen dann vier Eigenschaften Gottes besonders, werden besonders erwähnt, die sie zu dieser Erkenntnis führten. Die erste Eigenschaft Gottes im Vers 6 gleich am Anfang: Du bist der Herr, du allein. Gott ist der Herr allein. Das haben sie eben in den letzten Jahren erlebt. Wenn ihr euch erinnert, Esra 1, König Kyros, der mächtigste Mann der Welt, musste Gott dienen. Und dann alle Könige nach diesem auch, die Israeliten konnten nur staunen, selbst diese feindlichen Statthalter, alle mussten Gott dienen. Gott ist der Herr allein. Und jetzt sehen sie in diesem großen Bogen ihrer ganzen Geschichte im Gesetz und erkennen ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist denn Gott der Herr allein? Warum sind denn alle ihm untertan? Warum müssen ihm alle dienen? Nun Vers 6, weil Gott der Schöpfer ist des Himmels und der Erde. Gott hat alles gemacht. Und alles, was darin ist. Und darum ist Gott der Herr, der alleinige und souveräne Herr der ganzen Welt. Und das ist fast das Hauptthema dieser ganzen Bücher. Esra und Nehemia. Gott ist der Herr. Gott ist souverän. Gott regiert. Ein weiteres Merkmal wird dann im Vers 8 erwähnt. Gott ist gerecht und Gott hält sein Wort. Ja? Du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Auch das haben die Juden erlebt in den letzten Jahren. Sie wurden gestraft, mussten in die babylonische Gefangenschaft. Auch das ist Gottes Treue zu seinem Wort gewesen, aber Gott hat ihm verheißen, sie wieder zurückzuholen. Er hat sie geholt. Sie waren ja leibhaftig Zeugen davon. Auch den Aufbau des Landes, all das, Gott hat sein Wort gehalten. Und im Gebet sehen sie jetzt aber wieder die große Perspektive, wieder im Bogen über ihre ganze Geschichte. Ja, von Anfang an. Von dem Moment an, als Gott Abraham erwählt hat, war er treu. Alles, was er ihm verheißen hat, hat er erfüllt. Eine dritte Eigenschaft Gottes, die immer wieder im Gebet erwähnt wird, unter anderem im Vers 17, Gott ist gnädig. Und das Interessante ist, diese Gnade Gottes, die wird eben mitten im Abfall beschrieben. Ja? Mitten im Abfall, Vers 17b lesen wir, aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und hast sie nicht verlassen. Ja, dann Vers 31, mitten im Gericht, selbst da, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und auch das haben sie jetzt selbst erlebt in den letzten Jahren des Wiederaufbaus. Trotz der Sünde führte Gott sie wieder zurück ins Land, trotz des Kleinmuts beim Tempelaufbau, den sie wieder abgebrochen haben, hat Gott geschenkt, dass sie den Tempel fertig bauen konnten, trotz der Probleme beim Maueraufbau, die ja vor allen Dingen auch von innen kamen, dass sie sich gegenseitig da fertig gemacht haben, ausgenommen haben, ausgenutzt haben. War Gott treu und barmherzig, immer wieder vergeben, hat immer wieder geholfen. Und im Gebet sehen sie es, und im Wort Gottes sehen sie es jetzt wirklich wieder, das war von Anfang an so. Trotz der Sünde und des Abfalls, mit dem das Volk schon von Anfang an auf Gottes Segnung reagierte, vergibt Gott Schuld und ist gnädig und langmütig. Eine unvorstellbar große Gnade. Gleich nachdem er sie errettet hat aus Ägypten. Das Erste, was sie dann gemacht hatten, als sie ein bisschen Zeit hatten, sich ein goldenes Kalb zu bauen und zu sagen, du hast uns herausgeführt. Und dennoch hat Gott sie nicht verlassen und war ihnen gnädig. Wisst ihr, Gott lässt sich nicht davon abhalten, uns zu lieben. Wenn wir so miteinander umgehen könnten, das wäre herrlich. Wenn wir uns nicht abhalten lassen würden von den Sünden der anderen, ihn zu lieben. Und Gott ist so. Gott lässt sich nicht abhalten. Er liebt uns, bedingungslos. In Versen 27 und 28 wird noch ein viertes Merkmal deutlich. Gott sendet Retter, beziehungsweise Gott selbst ist der Retter. Da steht, doch zur Zeit der Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Und Vers 28 am Ende, du erhörtest sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet. Nun, klar, keine Frage, das haben sie hautnah erlebt in den letzten Jahren. Immer wieder die Rettung vor dem Feind. Aber dann in diesem Gebet erkennen sie wieder, wie das von Anfang an so war. Gott rief Abraham, verhieß durch ihn Segen und Heil für die ganze Welt und dann hat Gott eben sein Volk immer wieder gerettet aus der Sklaverei, vor fremden Völkern, hat ihm Siege geschenkt, hat immer wieder seine Retter gesandt. Also, zusammengefasst, Gott ist der Herr über alle Welt. Er ist gerecht. Er hält sein Wort und er ist gnädig, barmherzig und langmütig und er ist der Retter, der einzige Retter. Und wie ist das heute bei uns? Nun, Gott ist treu und Treue bedeutet Beständigkeit. Gott verändert sich nicht. Gott ist auch heute der Herr, gerecht, gnädig und er ist auch heute der, der rettet. Auch wenn seine Führung nicht immer so ist, wie wir es uns vielleicht wünschen, auch wenn wir Schicksalsschläge und Kummer und Leid erleben, Gott ist treu und er hält sein Wort. Er vergibt uns unsere Schuld durch seinen Sohn und durch seinen Geist ist er und Christus bei uns. Und sie helfen und führen uns. Und gerade da, wo wir eben durch die Täler gehen, gerade wenn wir Leid erleben, sind sie bei uns. Und auf besondere Weise und helfen uns. Aber abseits dieser Prüfungen, die uns widerfahren, für die wir jetzt nichts können, Prüfungen, die uns Gott von außen her auferlegt, ist es ja so, dass wir so manches Leidenstal durchlaufen müssen aufgrund unserer eigenen Sünde. Wir manövrieren uns ja oft selber hinein in das Leid. Gerade angesichts des Kreuzes müssen wir dann eben besonders erkennen, Gott ist treu, ja, wir aber sind untreu. Das ist der zweite Punkt heute Morgen. Wir aber sind untreu. Und das wird in diesem Vers so ausgedrückt, Vers 33. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen. Und diese gottlose, untreue Haltung des Volkes, die wird in diesem Kapitel mit Halsstarrigkeit und Widerspenstigkeit gegen Gott beschrieben. Das sind Bilder, die wir alle verstehen. Wenn ihr Kinder habt, werdet ihr das auch sehr gut verstehen. Die sind wirklich, die werden wirklich starr. Ja? Du willst sie irgendwo hinziehen und die machen sich ganz starr und wollen in eine andere Richtung. Und müssen später dann, wenn sie erwachsen sind, ständig zum Physiotherapeuten, wenn die das Ganze starr sind. Ja. Nun, das ist natürlich ein Bild dafür. Sie lehnen sich innerlich gegen den auf, der sie so reich gesegnet hat. Wie sah ihre Halsstarrigkeit aus? Sie wandten sich anderen Göttern zu, den Götzen. Wie schon erwähnt, das goldene Kalb gleich am Anfang. Sie erhoben andere Dinge an die Stelle Gottes und raubten somit Gott die Ehre und den Dank, der allein ihm zusteht. Denn er hat ja alles geschaffen. Und er erhält sie seitdem. Und er ist der alleinige Retter. Aber wir lesen Vers 26, aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Das steht wörtlich so, wie sie warfen das Gesetz hinter ihren Rücken. Nun, wenn wir etwas hinter uns im Rücken werfen, dann ist klar, was wir damit meinen. Dann interessiert uns das nicht, dann wollen wir davon nichts wissen. Gott segnete sie, sie tauschten ihn dennoch mit toten Götzen. Gott will sie zu sich, der Segensquelle, zurückziehen. Was machen sie? Sie töten seine Botschafter. Und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerung. Deutlicher kann man Ablehnung gegen Gott nicht ausdrücken. Denkt man jedenfalls. Aber als dann Gottes Sohn kam, töteten sie sogar ihn. Kurz bevor sie Christus, den Sohn Gottes, das Fleisch gewordene Wort Gottes, töteten, da sprach Jesus die Juden sogar auf diese schrecklichen Ereignisse in ihrer Geschichte an. Muss man sich mal vorstellen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Im Neuen Testament sagt uns Gott, wie er durch sein Wort, was er durch sein Wort in uns wirken will. Diese wichtige Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 16. Das Wort ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung der Gerechtigkeit. Das Wort hilft uns wieder auf den rechten Weg. Das Wort führt uns zu Gott. Oder die bekannte Stelle aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dann kennen wir das, es durchschneidet Mark und Bein, es trennt. Und was damit ausgedrückt wird, ist, das Wort Gottes tut weh. Es tut weh, wenn wir auf falsche Wege geraten, wenn wir sündigen. Es legt den Finger in die Wunde. Es spricht unsere Sünde offen an und auch unsere tiefsten Geheimnisse, unsere wohlbehüteten Sünden werden durch das Wort Gottes offenbar. Die Reaktion vieler Menschen ist, dass sie dann das Wort eben hinter ihren Rücken werfen, dass sie es ablehnen. Das möchte man nicht, dass man da so offengelegt wird, angegriffen wird. Aber auch Christen, auch wir, stehen in der Gefahr, uns abzuwenden. Wenn uns das Wort zu nahe geht, wenn es uns zu unangenehm wird, kann es passieren, dass wir es eben nicht mehr so gerne hören. Dass wir uns nicht mehr so oft lesen. Dass wir uns nicht mehr so oft dem Wort aussetzen. Wir wollen eben nicht ständig unsere Schwächen und unsere Sünden vorgehalten bekommen. Wir wollen nicht ständig vorgeschrieben bekommen, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu ändern müssen in unserem Leben. Und dann ist es eben meistens viel leichter, das Wort Gottes hinter sich zu werfen, sich vom Wort Gottes abzuwenden, als sich von der Sünde abzuwenden. Das Wort Gottes, das haben wir gehört, aber das vergessen wir ganz schnell. Aber die Sünde, die ist ja vor uns schillernd, die zieht uns, was sie uns alles verspricht. Dann kann es eben auch schnell passieren, dass wir den Leuten, die vielleicht sogar unsere Freunde sind, die uns mit dem Wort Gottes ermahnen, böse werden. Dass wir uns von ihnen angegriffen fühlen. Ja, ich kenne das aus meinem Leben, vielleicht kennt ihr das auch. Man wird dann richtig wütend, weil man nicht versteht, warum ermahnt er mich? Warum geht er mich hier an? Was erlaubt er sich, mir meine Fehler zu sagen? Er ist doch selber fehlerhaft. Und es braucht dann sehr lange, ehe wir vielleicht, wenn der Herr es schenkt, dann es erkennen, Moment mal, hat er recht. Und Gott hat ihn ja vielleicht gebraucht, um mir zu helfen, um mir zu sagen, ich bin hier auf dem falschen Weg. Ja, wir sollen dankbar sein, wenn wir solche Freunde haben. Wir sollen Gott dafür danken, wenn er unsere Freunde, unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen als seine Botschafter gebraucht, die uns sein Wort sagen und uns eben unsere Sünden vor Augen halten. Das ist das, was wir brauchen. Und noch eine Sache in dieser Beziehung möchte ich ansprechen. Wie ist euer Verhältnis zu uns Ältesten? Auch das ist, denke ich, eine Sache, die hier eine Rolle spielt. Sind die Ältesten, die Gemeindeleiter, die euch das Wort verkündigen, nur Verwalter für euch, die halt dafür sich sorgen, darum kümmern, dass so der Gottesdienst und die Gemeinde so am Laufen bleibt? Oder betrachtet ihr sie wirklich als Hirten der Gemeinde, als Hirten eurer Seele? In diesen Tagen und Wochen des intensiven Bibelstudiums hat das Volk Israel Gottes Treue erkannt und dem gegenüber seine Untreue, seine Gottlosigkeit. Und darum weinten sie. Sie waren erschüttert. Aber sie weinten nicht nur über ihre Sünde, sie bekannten sie zu Gott. Und sie taten noch etwas. Sie bekannten nicht nur ihre Untreue, sie sahen also nicht nur ihre Schuld, sondern sie sahen dann wieder auf Gottes Gnade. Also erst sahen sie den herrlichen, heiligen Gott und dann erkannten sie ihre Sünde. Aber dann schauten sie wieder zurück auf den herrlichen, heiligen, gnädigen und barmherzigen Gott. Sie blieben also nicht auf ihrer Sünde stehen und stecken. Wenn sie es gemacht hätten, dann blieb ihnen nichts anderes übrig als völlige Verzweiflung. Aber sie schauten wieder zurück zu Gott und bekennen ihm ihre Abhängigkeit. Ja, lest nochmal Vers 31 bis 33. Nach all dieser Geschichte, dieser Sündengeschichte, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und das ganze Volk, seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Denn du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast die Treue bewiesen. Sie schauen wieder zurück zu Gott. Und was sie hier machen, ist einfach, sie bekennen ihre Abhängigkeit. Das ist der dritte Punkt heute Morgen. Gott ist treu, wir sind untreu, deshalb sind wir abhängig von Gott. Abhängig wegen unserer inneren und äußeren Umstände. Das wird hier in dem Text am Ende deutlich. Ich lese jetzt das letzte Stück, die Verse 34 und 35. Da werden die inneren Umstände, die inneren Probleme gezeigt. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des fetten, weiten Landes, das du ihnen gegeben hast, und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Also sie sind untreu geblieben, sie sind falschgläubig geblieben, sie sind Knechte der Sünde. Und dann sind diese inneren Umstände, die inneren Probleme, und dann Vers 36 bis 37 werden die äußeren Umstände und Probleme aufgezeigt. Siehe, wir sind heute Knechte. Ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten, siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Also, sie bekennen, wir sind nicht nur Knechte der Sünde, wir sind auch Knechte in dieser Welt. Sie begriffen, dass sie ohne Gott verloren waren. Ja, dass sie in allen Bereichen ihres Lebens auf Gott angewiesen waren. Und sie erkannten, dass sie einfach nicht treu sein und gehorsam sein konnten, aber trotzdem sein mussten. Sie konnten einfach nicht auf Dauer treu sein, aber Gott war treu. Treue war nicht nur eine seiner Eigenschaften, sondern Treue macht sein ganzes Wesen aus. Von Anfang an hatte er sich so seinem Volk offenbart, mit dem Namen, ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht. Ich bin, der ich bin. Ich bleibe immer so, wie ich bin. Und liebe Geschwister, genau diese Erkenntnis von unserer absoluten Abhängigkeit von Gott, die müssen auch wir bekommen. Dafür hat uns Gott unter anderem das Buch Esra und Nehemia aufschreiben lassen. In diesen Büchern geht es immer wieder um Gottes Macht, um seine absolute Autorität, um seine Souveränität und dem gegenüber dann um unsere Abhängigkeit von ihm in allen Lebensbereichen. Natürlich zuallererst, wenn es darum geht, ihm zu folgen. Gott ist treu, wir aber sind untreu, deshalb sind wir abhängig von Gott. Also ich denke, es ist deutlich geworden, die Geschichte Israels passt nur zu gut zu unserer Geschichte. dass er verzweifelt nicht in euren Sünden, in diesem Sündenkreislauf, aus dem es halt so schwer ist, auszubrechen, sondern bekennt eure Sünden, aber erkennt auch Gottes Handeln in eurem Leben, in seiner Gnade und vor allem durch seinen Sohn für euch. Wir schauen ja nicht nur auf eine Geschichte zurück, wie Israel damals, wo immer mal wieder ein Retter kam, wo Gott immer mal wieder eingegriffen hat, sondern wir schauen auf eine Geschichte zurück, in der das Zentrum der Geschichte, der Mittelpunkt, der Kern stattgefunden hat. Wir schauen auf eine Geschichte zurück, in der Christus schon gekommen ist, der Retter, der Sohn Gottes. Er kam auf diese Welt und obwohl er keine Sünde getan hat, wurde er zum Tode verurteilt, weil er für uns am Kreuz starb, weil Gott unsere Strafe auf ihn legte. Das, was wir verdient haben für unsere Untreue zu Gott, das, was wir in den Gerichten im Alten Testament, die Israel erfahren, immer wieder so ansatzweise sehen können, wie Gerichte aussehen, all das hat Gott konzentriert auf Christus gelegt am Kreuz. Wir haben das in der Predigt über Johannes 14 gehört. Wer darauf vertraut, auf dieses Evangelium, auf diesen Sohn Gottes, den nimmt der Vater und der Sohn, in dem nimmt der Vater und der Sohn durch seinen Geist Wohnung. Und diese Beziehung, die wir dann mit Gott haben, die ist lebenswichtig für uns. Und Jesus Christus macht das in einem gut verständlichen Bild deutlich. Darum habe ich heute Johannes 15 lesen lassen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die gleiche Aussage wie aus Nehemia 9. Außerhalb meines Bundes, ohne meine Gegenwart, ohne meinen Schutz, ohne meine Sündenvergebung, könnt ihr nichts tun. Seid ihr verloren. Ihr braucht mich. Ihr seid abhängig von mir. Das ist das, was Gott uns hier deutlich macht. Aber die Abhängigkeit bedeutet jetzt nicht nur, dass wir Gott irgendwie da oben brauchen, dass Gott irgendwie da sein muss, um uns zu beschützen und uns zu versorgen. Würden ja wahrscheinlich viele Menschen sagen, ja klar, wir sind von Gott abhängig. Gott muss es regnen lassen, Gott muss die Sonne scheinen lassen, irgendwie, ja, alles hängt an Gott. Nein, wir sind so abhängig, dass wir Gott nicht nur irgendwo brauchen, sondern in uns brauchen. Gott muss uns unsere Sünden vergeben und uns innerlich erneuern. Gott muss bewirken, dass wir treu zu ihm sind. Also wir sind komplett abhängig. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir keine Verantwortung tragen. Im Gegenteil, passt für uns rein menschlich gleich nicht zusammen. Wenn wir so sehr Gottes Souveränität betonen und unsere Abhängigkeit, ja was bleibt, was sollen wir dann noch tun? Uns zurücknehmen und uns an so ein gottgegebenes Schicksal ergeben? Nein, so ist es nicht. Gerade weil Gott sich uns geoffenbart hat, weil Gott uns seine Autorität und seine Gnade hat erkennen lassen, stehen wir in umso größerer Verantwortung, aus dieser Abhängigkeit herauszunehmen. Gott zeigt uns, dass wir komplett abhängig sind und unsere Verantwortung ist es nun, dass wir aus dieser Abhängigkeit, aus Gottes Gnade herausleben. Das beginnt schon beim Essen und Trinken, dass wir uns da Gottes Gnade bewusst sind. Bei den alltäglichsten Dingen, dass wir sie in Dankbarkeit genießen, dass wir dieses Gebet, was Jesus uns gegeben hat, unser täglich Brot gib uns heute, nicht nur einfach so daherplappern und wissen, die Supermärkte sind voll, mein Kühlschrank ist voll, wir haben genug, sondern dass wir wirklich erkennen und bekennen, Herr, wir sind ja auch in diesen alltäglichsten Dingen abhängig von dir, unser täglich Brot gib uns heute. Aus der Abhängigkeit heraus zu leben, das ist natürlich dann gerade wichtig, wenn wir dann in Notsituationen kommen, dass wir dann nicht verzweifeln. Dass wir, auch wenn um uns herum alles so scheint, als ob Gott es nicht mehr unter Kontrolle hat, als ob die Sachen aus dem Ruder laufen, dass wir dann dennoch auf Gott vertrauen und sagen, nein, alles soll uns zum Besten dienen. Du bist der Herr, du allein, du hast alles unter deiner Kontrolle. Und das bedeutet auch, in der Abhängigkeit zu leben, in den ganz normalen Alltagssituationen, nicht in eine schlechte Routine zu verfallen. Und damit meine ich, dass wir halt denken, bloß weil wir es geübt sind, weil wir es gewohnt sind, weil wir bewährt sind, weil wir eben wissen, was wir tun, dass wir dann denken, okay, ich brauche Gott in den schwierigen Momenten meines Lebens, aber hier komme ich schon zurecht. Nein, dass wir uns auch dann bewusst sind, wir brauchen Gott jeden Tag. Und zuletzt, dass wir uns auch in den Zeiten, wo wir Erfolg haben, wo es uns gut geht, dass wir auch dann wissen, hey, ich brauche mir jetzt nicht groß auf die Schulter zu klopfen, ich habe doch alles Gott zu verdanken. Also wirklich, dass ich mein Leben lang, Tag für Tag, in dieser Abhängigkeit lebe, das wird mich nicht passiv machen, dass ich mich zurücklehne und erwarte, was Gott jetzt alles tut, sondern das wird mich ermutigen. Das wird mir Kraft geben, Gott zu folgen. Die Frage ist nur, wie kann ich das machen? Wie kannst du diese Abhängigkeit bzw. die Autorität Gottes, seine Gnade, ständig vor Augen haben? Wie kannst du aus dieser Abhängigkeit leben, Tag ein, Tag aus, bewusst in Gottes Gegenwart? Und eben nicht nur an diesen Momenten, wo wir wieder über unsere Sünde zusammenbrechen und sagen, ach, wo bin ich nur wieder hingeraten? Ja, dieser Kreislauf unserer Sünde, der ist so, dass wir immer nur meistens an einem Punkt diese Gegenwart Gottes spüren. Und dann entfernen wir uns schon wieder davon. Bis wir dann wieder auf Gefallen sind, bis wir wieder merken, oh, ich brauche Gott, ich komme nicht weiter. Wie kann ich es machen, dass ich das immer vor Augen habe und dass ich dann eben aus diesem Kreislauf dadurch herausbrechen kann? Nun, die Antwort, denke ich, ist klar. Wir müssen das tun, was das Volk Gottes damals gemacht hat, Tage und Wochen lang, das Wort Gottes studieren. Aber eben nicht so, wie wir es vielleicht machen, dass wir das Wort Gottes so als ein Handbuch gebrauchen für ein besseres Leben. Dass wir immer nur gucken, ja, was soll ich jetzt besser machen, was kann ich besser machen? Sondern dass wir zuallererst selber auf Gott schauen und versuchen, ihn besser kennenzulernen. Gott hat uns die Bibel eben nicht als ein Handbuch oder nur als ein Handbuch gegeben für ein besseres Leben, sondern Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn erkennen. Er wollte sich damit offenbaren. Gott ist auch in Christus zu uns gekommen und hat uns gerettet, damit wir ihn in seiner ganzen Macht und Liebe erkennen. Und so müssen wir sein Wort studieren. Mit dieser Frage, was kann ich über dich, Gott, über deine Macht, über deine Heiligkeit, über deine Gerechtigkeit, über deine Barmherzigkeit, über deine Liebe mehr erfahren? Und Gott verheißt uns, wenn du dich intensiv mit seinem Wort und mit ihm selbst beschäftigst, dann wird das dein Leben prägen. Dann wirst du die Kraft bekommen, auch ihm nachzufolgen. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft lesen wir eben über solche Stellen, wo es um Gott geht, drüber. Weil diese Lobpreispsalmen, diese Litanei vom Lob Gottes, eben diese Geschichten, wo wir immer wieder hören, was hat Gott alles in der Vergangenheit für Israel getan. Ja, da gehen wir doch drüber und kennen doch schon alles. Und das Evangelium, das kennen wir doch erst recht. Haben wir doch oft genug gehört. Und was wir jetzt brauchen, sind praktische Lebenstipps. Ich habe jetzt hier ein Problem in meinem Leben und dann muss ich jetzt wissen, wie ich damit umgehe. Und dann denken wir viel zu schnell, dass wir es dann aus eigener Kraft schaffen. Ja, lieber Gott, vielen Dank für den Tipp, den du mir gegeben hast. Und jetzt schaffe ich es auch alleine, dir gehorsam zu sein. Nun, versteht mich nicht falsch, die Anwendung, die wir in der Bibel finden, die Gebote, wo uns Gott genau sagt, tut es so und so, die sind natürlich wichtig für uns. Die sollen wir auch intensiv studieren. Aber wenn ihr mal die Briefe zum Beispiel im Neuen Testament anseht, die haben meistens die Zweiteilung. Erstmal kommt 3 Kapitel Lehre über Gott und dann kommen noch 2 Kapitel Anwendung. Die Anwendung braucht eine Grundlage. Wir brauchen zuallererst Gott selbst. Wir brauchen ihn immer und dank seinem Sohn ist er immer für uns da. Liebe Geschwister, wir werden das ewige Leben damit verbringen, den ewigen Gott immer mehr kennenzulernen. Das wird nie langweilig werden. Wir werden nie aufhören, über ihn zu staunen und uns über ihn und seine Gegenwart zu freuen. Aber Gott hat uns in Christus das ewige Leben schon hier gegeben. Warum strebt schon jetzt danach, Gott immer besser kennenzulernen? Und das wird euch helfen, dem, der der ewig Treue ist, treu zu sein. Amen. Lasst uns beten.